Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Echtzeit-Episode mit Martin Böttcher. Und da gehen wir dorthin, wo es weh tut. Keine leere Floskel, nein, sondern wir machen das wirklich. Eine Echtzeit über Schmerzen. Jede Woche konzentrieren wir uns ja auf ein Thema, beleuchten das in Gesprächen und Reportagen. Heute also Schmerzen. Um welche Schmerzen handelt es sich? Hören wir mal rein in unsere Geschichten.
Mein Name ist Schmerz.
Schmerz ist eine komplexe Sinneswahrnehmung, die im Normalfall die Funktion eines Alarmsignals hat.
Mir tut das Herz so weh.
Fast automatisch scheinen wir Schmerz in der Musik als solchen zu erkennen. Aber warum ist das eigentlich so? Wie hört sich Schmerz an?
Menstruation ist Politik.
Wir Frauen müssen ja schon auch das mehrere Tage aushalten, einmal im Monat. Da können wir uns jetzt nicht einfach ausklinken.
Indisch essen.
Es schmeckt super, aber die Schärfe ist halt alter Schwede, die ballert. Das ist eine Schmerzgrenze.
Wir unterschreiben alte Übertäubungen und ersetzen sie durch neue, schmerzfreie Informationen.
Spüre den Schmerz, ein Thema, vier Facetten. Essen, das den Mund verbrennt, Schmerzen, die man mitfühlen oder wegdenken kann. Und selbst Musik wird eine Rolle spielen. Schön. Der eine Teil der Menschheit, der wird ja einmal im Monat von Schmerzen geplagt, von denen der andere Teil keine Ahnung hat. Regelschmerzen. 300 Millionen Frauen haben heute in diesem Augenblick weltweit ihre Monatsblutung und laut Umfragen leiden die meisten dabei unter Beschwerden. Jede Zehnte so sehr, dass sie nicht arbeiten kann. Doch auch Männer können jetzt herausfinden, wie sich Schmerzen in der Periode anfühlen. Matthias Finger hat das für uns ausprobiert. Hat's wehgetan?
Hallo, ja, auf jeden Fall. Der Ausflug in diese andere Welt war schon schmerzhaft. Ich gebe eben alles für die Hörer.
Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, was du genau gemacht hast. Mir wurde nur gesagt, als aufgeklärter Mann hast du dich den Schmerzen der anderen gestellt und versucht, empathisch Regelbeschwerden nachzuempfinden. Bevor du das gleich genau erklärst, mit welchen Gefühlen bist du da rangegangen? Mit Angst?
Ja, schon so ein bisschen. Bisher hatte ich ja Regelschmerzen nur so am Rande mitbekommen. Meine Freundin hat nach eigener Aussage eher leichte Beschwerden, aber ich hatte mich mal umgehört, wie sich Periodenschmerzen so anfühlen können.
Also wie so Krämpfe, die auch schubweise kommen, ne? Nicht durchgängig sind und kann auch einen überraschen.
Das sind schon sehr starke Schmerzen, dass man teilweise auch lieber im Bett liegen bleibt und einfach nichts machen möchte, ja.
Das ist jetzt kein so ziehender Schmerz, so ziehend, genau. Auch nicht so ein lokalisierbarer Schmerz, ist einfach ultra unangenehm.
Manchmal muss ich mich halt auch vor Schmerzen so übergeben.
Oft werden Regelschmerzen mit Bauchkrämpfen verglichen, wie bei einer bösen Magen-Darm-Grippe. Ist da was dran, wenn wir da mal so unter Männern fachsimpeln?
Ja, also es soll sich wohl so anfühlen wie ein Messer im Bauch. Viele sagen auch, es wäre ein dumpfer Schmerz.
Wie hast du das denn nun angestellt, also den Schmerz nachzufühlen?
Na, mit einem Schmerzsimulator. Das sind so Geräte, die Periodenkrämpfe nachahmen können. Die arbeiten mit Elektrostimulation. Das sind so kleine Teile wie Handys mit Elektroden dran. Die helfen normalerweise beim Muskelaufbau, Muckis zu bekommen oder lindern Schmerzen. Aber die können auch Schmerzen verursachen, wenn man die so richtig volle Pulle aufdreht. Und bei dem Experiment hat mich meine Freundin liebend gern unterstützt.
Und die Kabel sind verbunden mit den Elektropads. Dann musst du die Schutzfolie hier einmal abziehen und dann klebe ich sie dir auf den Unterbauch drauf.
Ja, hier voll auf die Bauchmuskeln drauf.
Genau. Jetzt schalte ich das Gerät hier ein. Merkst du schon was?
Nee, eigentlich noch nicht.
Okay, warte, das kann ich jetzt aber noch schön hochdrehen.
Und da wurde mir dann doch so ein bisschen Angst und Bange, denn in den sozialen Medien ertragen junge Männer schon seit einiger Zeit simulierte Periodenschmerzen und jammern sehr dabei.
Ah, wenn ich aufwachen würde und das da in meinem Bauch spüren würde, wie jetzt gerade, ich wäre straight in der Notaufnahme.
Ey, ganz ehrlich, ich empfehle das fast jedem Typen mal kurz zu machen. Einfach damit das nächste Mal, wenn ein Typ eine Freundin unterwegs ist und die sagt, ey, ich habe gerade meine Tage, dass man versteht, was das bedeutet.
Offenbar sind Männer interessiert an den Beschwerden ihrer Partnerin oder tun zumindest so. Der leidende, empathische Mann, der lässt sich ja auch prima inszenieren.
Na klar, der moderne Mann, er hat Einfühlungsvermögen und erlebt natürlich auch die Diversität. Wie oft und lange habt ihr es denn ausprobiert mit dem Simulator? Das ist ja bei Frauen auch nicht mal nur einfach so eine Minute, dass die Schmerzen anhalten, sondern das kann Tage dauern.
Ja, na, als gewissenhafter Journalist habe ich natürlich aufwendige Testreihen durchgeführt. Wir haben den Periodenschmerzsimulator ein ganzes Wochenende lang intensiv ausprobiert. In allen erdenklichen Situationen, auch unter Belastung. Meine Freundin jedenfalls hatte Spaß.
So, ich bin jetzt auf 10. Wie fühlt sich das an für dich?
Boah, oh, es ist echt unangenehm.
Soll ich noch mehr machen?
Oh nee, lass mal, mach mal aus. Ich habe jetzt echt genug. Also nee, ey, ich will nur, dass das aufhört, bitte jetzt. Hör auf, mach's aus.
Ich weiß gerade nicht, wie es ausgeht so schnell.
Oh, Marin!
Off? Okay.
Matthias Finger hat versucht, den Periodenschmerz nachzuvollziehen mit einem Elektrostimulationsgerät. Das hat wehgetan, haben wir schon gehört. Aber hat das jetzt deine Perspektive beeinflusst?
Ja, ich glaube schon. Also bisher kannte ich ja den Schmerz der Frauen selber nicht so richtig aus eigener Erfahrung. Und mittlerweile relativiert diese Erfahrung wohl schon auch so eigene Wehwehchen. Die erschienen mir früher ganz massiv und jetzt sind sie eher nur so banal im Vergleich zu den immer wiederkehrenden Periodenschmerzen.
Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die Ursachen des Schmerzens. Wo kommen sie her, die Schmerzen bei der Menstruation?
Erinnern wir uns an den Schulunterricht, Bio Klasse 8 hätte man früher gesagt, da wurden wir ja aufgeklärt, heute lernen die Kids das schon in der 5. Der weibliche Zyklus beginnt mit der Menses und dabei werden die Überbleibsel des alten Monatszyklus aus dem weiblichen Körper rausgeschwemmt, erklärt Frauenärztin Anne Blum.
Die Gebärmutter selbst ist ein Muskel und in diesem Muskel befindet sich eine Schleimhaut, die sich so aufgebaut hat, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Dieses Abstoßen der Schleimhaut passiert durch eine Blutung. Die Schleimhaut wird rausgewaschen sozusagen und damit es nicht immer weiter blutet, zieht sich der Muskelgebärmutter zusammen und drückt quasi die Blutgefäße rein.
Da frage ich mich jetzt, inwiefern das, was du da mit dem Simulator gespürt hast, dem eigentlichen Schmerz überhaupt nahe kommen kann. Anatomisch sind Männer und Frauen ja ziemlich unterschiedlich und die von der Frauenärztin beschriebene Kontraktion, kann die überhaupt so simuliert werden?
Ja, der Simulator bleibt natürlich nur eine Annäherung an den Schmerz. Jede Frau beschreibt und bekämpft den ja auch anders. Wer die Pille nimmt, hat kaum Beschwerden. Eine Freundin kommt mit Schmerztabletten und krampflösenden Mitteln ganz gut über die Runden. Die habe ich natürlich in der nächsten Testrunde nicht verwendet. Das war ja nur eine Simulation. Gehen wir doch nochmal rein in meine Küche.
Naja, also wir Frauen müssen ja schon auch das mehrere Tage aushalten, einmal im Monat. Und da können wir uns jetzt nicht einfach ausklinken.
Also müsste ich jetzt 48 Stunden lang so einen Periodenkrampfsimulator tragen und jetzt kommt doch schon wieder so eine Welle. Ich will jetzt hier gerade in der Küche eine Möhre schneiden, aber würde mich am liebsten einfach nur hinlegen.
Ja, das geht ja jetzt nicht. Wir wollen ja heute Abend alle was essen.
Was halten denn Expertinnen von den simulierten Periodenschmerzen?
Ja, viele finden die Idee erstmal lustig, wie Bettina Steinbrugger von der Plattform Erdbeerwoche.com. Mit der will sie Menstruation positiv besetzen.
Also ich würde sagen, es ist natürlich eine sehr, sehr plakative und aufmerksamkeitserregende Maßnahme, die einfach helfen kann, das Thema zu enttabuisieren und darauf aufmerksam zu machen, wie viele Menstruierende hiervon betroffen sind.
Allerdings werden dabei Beschwerden vor der Periode, also das prämenstruelle Syndrom PMS, komplett ignoriert. Depressionen, Kopfschmerzen, geschwollene Brüste und die am Stammtisch vielfach zitierten Stimmungsschwankungen. Steinbrugger findet da andere Aufklärungsmaßnahmen wichtiger, damit Regelbeschwerden von Chefs und Chefinnen ohne schmerzhafte Blutung ernst genommen werden. Und damit einfach alle wissen, was passiert da genau und wie kann man helfen.
Ja, Sie sollten zuallererst mal wissen, wie geht's der eigenen Frau, Freundin, aber auch zum Beispiel Schwester, Mutter. Also jeder Mann hat ja viele Frauen in seinem Umfeld. Und da einfach zu wissen, wie geht's den Betroffenen mit ihrer Periode. Es geht aber auch bis dahin, hier einfach Anteil zu nehmen und zu sagen, okay, wenn es dir jetzt nicht gut geht, was kann ich heute für dich übernehmen? Ja?
Und du, Matthias, hast du dir das schon zu Herzen genommen im Umgang mit den Frauen in deinem nahen Umfeld?
Auf jeden Fall. Ich will zum Beispiel nicht mehr so ignorant sein. Bisher hatte ich immer wieder vergessen, welche Tampons ich genau holen soll. Und ich bin jetzt auch voll im Bild über Menstruationstassen und saugfähige Periodenunterwäsche. Meine Freundin hat die Elektroden übrigens auch nochmal auf ihren Bauch kleben lassen.
Oh, das merke ich jetzt aber schon stark. Oh. Ja, ich würde sagen, das ist, geht schon in die Richtung, das stimmt. Also ich bin jetzt gerade mal auf 2 und da merke ich schon ordentlich was. Wie hast du jetzt denn gerade 11 ausgehalten? Das ist schon auch teilweise stärker, würde ich fast sagen.
Als Periodenschmerz?
Vielleicht hattest du eher Geburtsschmerz.
Noch eine Anmerkung, oft wird ja von Menstruierenden gesprochen und nicht nur von Frauen. Natürlich wollte ich hier niemanden ausschließen und habe dazu auch noch eine schöne Formulierung gefunden. Die Menstruation ist keine Frauensache, sondern eine biologische Funktion. Das kann ich nur voll unterstreichen.
Matthias Finger hat für uns herausgefunden, wie sich Schmerzen in der Periode anfühlen. Also für uns, die wir diese Schmerzen nicht kennen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist schon merkwürdig. In unserem Alltag, da tun wir alles, um seelischen Schmerz zu vermeiden, uns nicht niedergeschlagen zu fühlen. Aber in der Musik, da geben wir uns ganz der Trauer, dem Leid hin. Warum ist das so? Franz Paul Helms wird uns das jetzt verraten. Er hat sich mit der Rolle von Schmerz und Leid in der Musik beschäftigt.
Kaum ein anderes Gefühl ist so präsent in der Musik wie der seelische Schmerz. Seit Jahrhunderten wird in den Konzertsälen und auf den Bühnen dieser Welt gelitten, getrauert und geschmachtet. Mal in Form von Jesus Leiden, wie in den bekannten Passionen zu Ostern. Oder um Liebeskummer oder Verlust auszudrücken, wie Céline Dion. Fast automatisch scheinen wir Schmerz in der Musik als solchen zu erkennen. Aber warum ist das eigentlich so? Wie hört sich Schmerz an?
Also dissonante Zusammenklänge in Moll, in langsamem Tempo, in dunklen Klangfarben und eher so kurze, ab herunterfallende Melodiebögen. Dann haben sie eigentlich so das Vokabular von musikalischem Schmerz zusammen.
Melanie Wald-Fuhrmann ist Musikwissenschaftlerin und Direktorin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Sie erklärt, dass Schmerz in der Musik nicht immer gleich ausgedrückt wurde. Erst im 17. Jahrhundert verfestigten sich etwa viele der Konventionen in der europäischen Musik, die wir auch heute noch mit Leid oder Trauer verbinden. Ganz typisch, der Wechsel zwischen den Tongeschlechtern Dur und Moll. Moll, lateinisch für weich, verbinden wir ganz natürlich mit Schmerz, Verlust oder Trauer. Dabei zeigen Studien, dass Kinder das etwa erst ab dem 6. Lebensjahr so hören.
Sie hören einfach ihr Leben lang Musiken, die diese Elemente verwenden in bestimmten Kontexten, sodass ihnen klar ist, was die bedeuten. Es fühlt sich allerdings in der Rezeption an, als wäre das wirklich so ein unmittelbarer Ausdruck von Leid. Das finde ich immer ein spannendes Phänomen bei der Musik, dass dieses kulturell Gelernte in der Bedeutung uns eigentlich zu einer zweiten Natur führt, sodass wir unmittelbar den Eindruck haben, die Musik klingt traurig oder schmerzvoll.
Tatsächlich fällt es Menschen schwer, Schmerz in für sie ungewohnten Musiktraditionen herauszuhören. Diese ghanaische Trauermusik etwa würden viele europäische Hörer und Hörerinnen eher nicht als solche verstehen. Auch chinesische oder indischen Hörern ginge das so, sagt die Musikwissenschaftlerin. Aber wie macht man Schmerz und Leid überhaupt hörbar? Seit Jahrhunderten gibt es genau darüber Diskussionen in der Musikgeschichte. Immer wieder wurde gefragt, ob man Gefühle eigentlich selbst erfahren haben muss, um sie ausdrücken zu können.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das sagt die Musikerin Derya Yildirim aus Hamburg.
Also ich spüre Schmerz. Also jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich ich. Ich spiele ja nichts vor. Und ich brauche in diesem Moment auch einfach keine Distanz. Ich habe bei vielen Liedern das Gefühl, dass ich einen Schmerz empfinde, aber nicht von mir, sondern von anderen.
Yıldırım spielt anatolische Volkslieder, singt auf Türkisch. Oft geht es um Liebeskummer, Verlust oder Abschied. Themen, in die sich auch viele Gastarbeiter und deren Familien in Deutschland einfühlen konnten. Yıldırım's Schmerz, vielleicht auch einer der Generationen ihrer Eltern und Großeltern. Dabei würden auf ihren Konzerten heute im Publikum längst nicht alle die Texte ihrer Musik so verstehen können wie sie selbst. Oft entstünden ganz andere, neue Gefühle, passiere Überraschendes.
Çırpınıp da şana ovaya çıkınca eğren çana.
Zumindest bei den Konzerten, wenn wir dann mit dem Publikum reden, dann höre ich das sehr oft, dass sie durch unsere Musik das Gefühl haben, wieder empfinden zu können oder auf eine ganz besondere Weise quasi Emotionen zugelassen haben. Und oft geht es gar nicht um den eigenen Schmerz, sondern irgendwas, was ausgelöst wird, was sie selber nicht wissen.
In der Musik, da scheint man Schmerz also auch genießen zu können. Im Alltag ist er oft verbunden mit Sorgen oder Ängsten um die Liebe zum Partner, die Kündigung oder vielleicht den Verlust eines guten Freundes. In der Musik ist das anders. Viele Menschen beschreiben das Gefühl, das schmerzvolle Musik in ihnen auslöst, als eine Art Nostalgie, ein Zustand zwischen Trauer und Freude. Das Schöne, sich dem Gefühl hinzugeben, das ist nicht zwangsläufig mit Sorgen verbunden. Man kann sich vielleicht an eine eigene Verletzung, einen Abschied erinnern, ohne ihn in diesem Moment selbst erleben zu müssen.
Trends in der Musik haben ja auch viel mit den Geschehnissen der Welt zu tun. Entweder werden die gespiegelt oder eben ins Gegenteil verkehrt. Deshalb lässt sich auch nicht voraussagen, ob uns in den nächsten Jahren besonders traurige oder besonders fröhliche Musik erwartet. Eine Echtzeit rund um den Schmerz. Schmerzen, Masochisten jetzt mal ausgenommen, Schmerzen können einem total den Tag verhageln oder auch das ganze Leben. Wäre es nicht schön, wenn man Schmerzen einfach wegdenken könnte? Nina Olsson ist Deutschlands erste zertifizierte Neurocoachin und arbeitet an neuen Formen der Schmerztherapie. Hallo, guten Tag.
Grüß Gott.
Schmerzen wegdenken, das habe ich jetzt wahrscheinlich unwissenschaftlich stark vereinfacht. Aber ist das der Ansatz des Neurocoachings, Schmerzen mit der Kraft der Gedanken abzumildern oder zu beseitigen?
Ja, das ist genau richtig. Mit der Kraft der Gedanken, ja. Mhm. Mit dem Einsetzen der Funktionsweise des Gehirns, so ist es vielleicht ein bisschen besser formuliert.
Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie geht man da vor? Was passiert da genau?
Ich spreche von chronischen Schmerzen, und zwar unspezifischen chronischen Schmerzen. Das sind Schmerzen, die immer wieder kommen, obwohl es keine medizinische Ursache mehr dafür gibt. Also da war mal irgendwann eine Verletzung, zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, der ist aber lang verheilt und trotzdem haben die Leute immer noch sehr starke Schmerzen. Und die Therapeuten wissen letztlich nicht mehr, was sie machen sollen, außer Schmerzmittel vielleicht verschreiben und schmerzstillende Injektionen zu geben, weil eben diese Struktur nicht mehr verletzt ist. Und das sind diese unspezifischen chronischen Schmerzen. Und gegen die kann man vorgehen, weil der Schmerz im Gehirn passiert und nicht etwa da, wo es weh tut. Und im Gehirn gibt es verschiedene Netzwerke, die für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich zeichnen. Und diese Netzwerke kann man tatsächlich durch sein Bewusstsein und seine Gedanken beeinflussen.
Es sind aber trotzdem keine eingebildeten Schmerzen, oder? Sondern der Körper oder der Geist, der erinnert sich sozusagen an den Schmerz.
Ganz genau. Also der Schmerz ist sehr real. Also es ist absolut nicht so, dass der eingebildet ist, sondern der ist sehr, sehr real, weil sich im Gehirn ein sogenanntes Schmerzgedächtnis gebildet hat. Und da eben der Schmerz im Gehirn passiert, also das Gehirn sendet praktisch den Schmerz als Alarmzeichen. Wenn was kaputt ist, dann ist es absolut lebensnotwendig, dass wir dieses Alarmzeichen bekommen, damit wir als Körper, als Mensch etwas gegen diese Verletzung tun. Nur hat das Gehirn einfach sozusagen vergessen, dieses Alarmzeichen abzuschalten und sendet ununterbrochen diesen Schmerz. Und das können wir so manipulieren, dass eben das abgemildert wird, dass sozusagen das Schmerzgedächtnis überschrieben wird mit einer anderen Information.
Wie genau machen Sie das denn?
Also wir nehmen mal das Beispiel lange Autofahrt. Wenn zum Beispiel jemand mit starken Rückenschmerzen eine lange Autofahrt, wie zum Beispiel von Berlin nach München, vor sich hat, dann kommt als allererstes mal die Angst davor, weil derjenige ganz genau weiß, vermutlich weiß, weil er diese Überzeugung hat, dass der Schmerz bei spätestens nach einer halben Stunde im Auto sitzen einfach unerträglich wird. Und genau diese Überzeugung, die kann man jetzt verändern, indem man zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt, den Bauch anzieht, anspannt und die Bauchdecke ganz stark hinten gegen die Wirbelsäule drückt und die Wirbelsäule damit gegen den Autorücksitz und dann wieder loslässt. Und dann wieder den Bauch anspannt und den Bauch gegen die Wirbelsäule und die Wirbelsäule gegen den Autorücksitz drückt. Und wenn man das während der Autofahrt immer wieder regelmäßig macht, dann merkt man, dass man keine Rückenschmerzen hat. Denn damit verhindert man das. Und somit gibt man dem Hirn bereits eine neue Information. Das Autofahren tut nicht weh. Und je mehr man solche Informationen dem Gehirn zur Verfügung stellt, desto mehr überschreibt man eine alte Überzeugung und eine alte Erinnerung, nämlich Autofahren, lange Autofahrten tun weh, im Auto sitzen tut weh, mit einer neuen Information, nämlich der, ich kann was dagegen tun, ich bin nicht machtlos, ich bin nicht mehr das Opfer, ich kann eine lange Autofahrt schmerzfrei hinter mich bringen. Und so machen wir das mit verschiedenen Lebenssituationen. Wir überschreiben alte Überzeugungen und ersetzen sie durch neue, schmerzfreie Informationen.
Sie haben selbst lange mit Schmerzen gelebt. Was waren das denn für Schmerzen?
Rückenschmerzen. Das waren extreme Rückenschmerzen, die auch aufgrund einer ursprünglichen Verletzung entstanden sind. Und da hat sich bei mir eben dieses klassische Schmerzgedächtnis gebildet. Und dadurch hat einfach keine Therapie angeschlagen. Und auch Schmerzmittel schlagen dann nicht mehr an. Man muss immer mehr nehmen und die Wirkung ist immer schwächer. Und irgendwann wird natürlich auch das soziale Gefüge damit in Mitleidenschaft gezogen. Man kann einfach nicht mehr teilnehmen. Man kann nicht mehr ins Kino gehen. Man kann nicht mehr mit Freunden ausgehen. Man kann nicht mehr ins Restaurant, man kann nicht mehr in Urlaub fahren und so weiter. Und das war ziemlich dramatisch.
Was ich ganz interessant finde bei Ihrer Geschichte, irgendwann hat Ihr Sohn, der Osteopath ist, zu Ihnen gesagt, dass er keine physischen Gründe, also keine körperlichen Gründe für Ihre Beschwerden finden kann. Und der hat Sie dann ermutigt, Ihre Arbeit als Coach, Ihre Fähigkeiten, Ihre Glaubenssätze zu ändern, also für sich selbst zu nutzen. Was genau hat er Ihnen denn empfohlen?
Ja, ganz richtig ist es nicht. Also es gab schon körperliche Ursachen, aber die hatten nichts mit meiner Wirbelsäule zu tun. Also mein Glaubenssatz war tatsächlich, dass meine Wirbelsäule so geschädigt ist, denn der Arzt zeigt einem ja dann auch sein Röntgenbild oder sein Kernspinnbild und sagt, gucken Sie mal hier, das ist dieser klassische Spruch, Ihre Wirbelsäule sieht ja so aus, wie wenn Sie schon 100 Jahre alt wären und dabei sind Sie viel jünger. Und das hat man dann so im Kopf und denkt sich, okay, meine Wirbelsäule ist so, da kann man nichts mehr ändern und deswegen kann niemand mir mehr helfen. Und das ist der falsche Glaubenssatz, den muss man ändern. Aber natürlich sind körperliche Dinge, wie zum Beispiel verkürzte Sehnen oder verkrampfte Muskeln und verklebte Faszien, die muss man natürlich schon bearbeiten. Aber eben die Idee, dass die Wirbelsäule schuld ist an meinen Schmerzen und dass man daran nichts ändern kann, das war der Schlüsselpunkt. Und als er mir gesagt hat, dass man durchaus daran was ändern kann und dass ich doch bitte mein Wissen über die Funktionsweise des Gehirns auf den Schmerz übertragen soll, das war so der Schlüsselpunkt. Das war die Idee. Und in dem Moment, wo ich das dann verändert habe, wo ich das dann umgesetzt habe, war nach 4 Tagen war ich ohne Schmerzmittel. Also natürlich hatte ich noch Schmerzen. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Wunder war. Ja. Aber ich brauchte keine Schmerzmittel mehr. Und nach tatsächlich 7 Wochen war ich komplett schmerzfrei. Und das bin ich bis heute. Und das ist jetzt 4,5 Jahre her.
Nina Olsson, Deutschlands erste zertifizierte Neurocoachin aus München, über neue Formen der Schmerztherapie. Die Krankenkasse übernimmt das übrigens noch nicht, aber kann ja noch werden. Danke für das Gespräch. Auch scharf kann wehtun und scharf ist ein beliebter Food-Trend, manchmal auch ein gefährlicher, wie man bei Social Media sehen kann, bei den sogenannten Chili-Challenges. Da essen Leute extrem scharfe Chips oder Soßen. Manchmal muss anschließend der Notarzt wegen lebensbedrohlicher Schleimhautreizung, Bluthochdruck und Erbrechen anrücken. Auch in der Gastronomie, etwa beim Thailänder oder Inder, kriegt man inzwischen allerhand authentisch Scharfes vorgesetzt. Wie nah Schmerz und Genuss oft beieinander liegen, das hat für uns die Gastro-Expertin Tina Hüttel ausgelotet bei einem irischen Chili-Experten.
Ja, wir haben so große Handschuhe und ein guter Trick ist, Olivenöl vorher in den Händen zu reiben. Das brennt vielleicht an der Haut ein bisschen, aber es tut eigentlich keinen Schaden an der Haut. Das ist nur ein Gefühl.
Für den gebürtigen Iren Jonathan O'Reilly gab es seit jeher nichts Schöneres, als sein Essen mit Chilis zu würzen, bis ihm die Ohren sausen. Aus seiner Lieblingsbeschäftigung hat er einen Beruf gemacht. Mitten in Berlin betreibt er Europas größte unabhängige Manufaktur von extrem scharfen Soßen. Die Crazy Bastard Soßen.
Chili ist an sich auf jeden Fall das schärfste Lebensmittel, das es gibt. Also alle Capsaicin, was die Wirkstoffe scharf ist, kommt aus Chilis. Und die sind mittlerweile in den letzten Jahren so weit gezüchtet, dass die würden immer, immer schärfer.
Capsaicin, so heißt der Schärfestoff in Chilis. Er reizt die Nervenenden im Mund, regt die Durchblutung an und führt dazu, dass die Schleimhäute brennen. Scharf wird vom Körper vor allem als heiß wahrgenommen. Wie viel wir aushalten, bis wir dieses Brennen als Schmerz spüren, ist kulturell sehr unterschiedlich. Während in Asien 50 bis 250 Milligramm Capsaicin pro Tag gegessen werden, nimmt der durchschnittliche Europäer gerade mal 1,5 Milligramm zu sich. Jemand wie O'Reilly ist die Ausnahme. Schon als Kind entdeckte er seine Liebe zu Tabasco und Chilis. Capsaicin reizt nicht nur die Nerven, sondern macht auch, dass der Körper das Glückshormon Endorphin ausschüttet.
Scharf ist eine Art von Schmerz auf jeden Fall, aber es gibt ein bisschen Philosophie dazu. Also Schopenhauer hat auch gesagt, ein Leben ohne Schmerz ist sinnlos. Wenn man den Schmerz ein bisschen aussuchen kann, ist das gut. Man kann zum Beispiel einen Marathon rennen, das macht eigentlich keinen Spaß, das macht Schmerz, aber am Ende hat man ein gutes Gefühl, man kriegt was davon. Also es gibt auf jeden Fall gute Schmerz und schlechter Schmerz.
Guter Schmerz, schlechter Schmerz, auch ich will es wissen. Jonathan O'Reilly hat auch ein Restaurant eröffnet. In Anlehnung an seine Soßen heißt es Crazy Bastard Kitchen. Wöchentlich rotiert hier das Menü. Stets gibt es Gerichte, zu denen man Chili-Soßen, natürlich die hauseigenen, kombinieren kann. Weil ich nicht gerade robust in Sachen Schärfe bin, habe ich meine Kollegin Stefanie Hofeditz gebeten, mich zu begleiten. Wie ich testet sie Restaurants, liebt aber scharf und kommt gerade aus Asien zurück, wo sie sich 2 Monate abgehärtet hat.
Ich mochte es eigentlich früher nie und habe dann damit angefangen. Und das ist, glaube ich, so wie Kaffee trinken oder Oliven essen, so ein gelernter Geschmack. Und irgendwann packt es dich und du brauchst es schärfer.
Mega. Dankeschön. Sieht ja toll aus.
Wir bekommen ein Lamm Vindaloo mit Papadambrot serviert. Die Briten haben ihre Liebe für scharfe Curries aus Indien mitgebracht. Dieses Vindaloo ist eher mild gewürzt, denn es gibt ja die Soßen.
Ab hier fängt das an, scharf zu sein, würde ich sagen. Trinidad Scorpion und Clementine, also eine der schärfsten Chilis der Welt.
O'Reilly stellt uns seine 10 Fläschchen auf den Tisch. Stefanie, merke ich schnell, verträgt mehr, viel mehr. Sie interessiert vor allem der Geschmack der einzelnen Chili-Arten.
Die Soße ist sehr scharf, das kann ich bestätigen. Ich rate etwas in Schwitzen.
Schon Schmerz irgendwo?
Nö, also im Mund natürlich so ein leichter Schmerz, eine leichte Hitze. Es ist immer noch so viel Geschmack da, dass es halt einfach eine positive Erfahrung ist und keine negative.
Während ich bei dieser Soße die Nummer 7 mit 8% Caroline Reaper Chili-Anteil, der bis dato schärfsten Chili-Art der Welt, aussteige, weil mir die Ohren schmerzen, greift Stefanie zur schärfsten Soße der Super-Hot-Reihe. 5 Totenköpfe sind darauf gedruckt. Darin 50% der Caroline Reaper, sowie kreolische Gewürze und Thymian.
Also das sollte man Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen nicht geben, glaube ich. Aber schmeckt super. Trotzdem noch aromenreich, Gewürze drin. Du schmeckst alles noch, aber die Schärfe ist halt, alter Schwede, die ballert.
Okay, also du bist jetzt schon an der Schmerzgrenze.
Ja, das ist eine Schmerzgrenze. Also so einmal, aber so ein ganzes Gericht mit der Soße, das ist hart.
Die Dosis macht das Gift. Von Chili-Wettessen, wo es nur darum geht, mit purer Chili die körperlichen Schmerzgrenzen zu überschreiten, halten Jonathan O'Reilly und Stefanie nichts. Sie genießen tatsächlich den Geschmack und den Schmerz.
Schöne Weisheit, ein Leben ohne Schmerz ist sinnlos. Wie sehr wir Schärfe lieben und vertragen, ist übrigens auch eine genetische Frage. Manche lernen es daher vielleicht nie. Ein Thema, 4 Facetten. Mit dem Schmerz sind wir für heute durch. Mehr von uns in der DLF-Audiothek-App. Jede Menge Episoden des Echtzeit-Podcasts finden sich dort, immer zu einem Thema. Und auch unsere Serien finden sich dort. Wer uns live im Radio hören will, das geht auch. Jeden Samstagnachmittag um 4:15 im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher. Danke fürs Zuhören und bis bald.